The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 17. April.
Wir haben uns darauf verständigt, dass wir zunächst einmal den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland anbieten von ihren Arbeitgebern eine Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro sozialversicherungsfrei und steuerfrei zu beziehen.
1.000 Euro steuerfrei für die Beschäftigten zur Entlastung in diesen schweren Zeiten. Starke Idee von der Bundesregierung. Zumindest sieht das die Bundesregierung so.
Und sozialversicherungsfrei.
Es ist ein Geschenk, das Schwarz-Rot den Beschäftigten macht. Aber bezahlen sollen dieses Geschenk die Unternehmen. Und das in einer ohnehin schwierigen Zeit, in der in Sachen Wachstum in Deutschland die Zeichen auf Stagnation stehen, in der hohe Energiekosten drücken und die Autoindustrie in der Krise steckt, mit Folgen für die gesamte Wirtschaft, vor allem für den Mittelstand. Darum gibt es laute Kritik von den Arbeitgebern. Die 1.000-Euro-Zahlung an die Belegschaft ist zwar freiwillig, aber das macht's nicht besser. Um zu verstehen, warum diese Entlastungsprämie zu kurz gedacht ist aus Sicht vieler Mittelständler, lassen wir welche zu Wort kommen. Dr. Annika von Mutius ist Co-CEO von Empion. Das ist ein Berliner HR-Tech-Unternehmen, das mit Hilfe von KI Firmen und Talente gezielt zusammenbringt. Hier ist ihre Meinung.
Die 1.000-Euro-Prämie ist eine völlige Absurdität, denn statt Steuersenkungen werden Unternehmen jetzt wieder einmal belastet und das ja auch in einem Land, das konjunkturell jetzt ohnehin nicht so super dasteht. Das heißt, es werden eigentlich Mittel gebunden, die wir Unternehmen dringend in Innovation investieren müssten. Und nebenbei ist an alledem ja völlig unklar, ob Unternehmen das überhaupt finanzieren können, die Prämie. Und das wiederum würde zu strukturellen Wettbewerbsnachteilen führen. Also keine gute Idee.
Peter Nussbaum ist Vorstandsvorsitzender des sogenannten Internationalen Wirtschaftssenats, der als Mittelstandsvertretung die Politik berät. Außerdem hat er 40 Jahre lang ein Messestandsunternehmen geführt. Hier ist sein Take.
Ich sehe das so, eine pauschale 1.000-Euro-Prämie, ein Beispiel für ökonomisch kurzsichtige und standortschädliche Politik. Die Politik folgt nicht ökonomischer Vernunft, sondern symbolischer Beruhigung, würde ich es so nennen. Sie verteilt kurzfristig Vorteile und gefährdet in meinen Augen langfristig Wertschöpfung, Arbeitsplätze und natürlich dazugehörige Investitionen. Wir sehen es als eine unmissverständliche Position, dass eine politisch getriebene Prämie ein Eingriff in unternehmerische Entscheidungsfreiheit ist. Meiner Meinung nach erzeugt sie impliziten Druck und Erwartungshaltungen, die besonders natürlich den Mittelstand treffen. Sie verschärft auch den Eindruck eines Standorts, der Leistung belastet statt fördert.
Tom Nitit ist Präsident eines Arbeitgeberverbandes im Nordwesten Deutschlands und geschäftsführender Gesellschafter der Nitit-Gruppe. Das ist ein Familienunternehmen für Gerüstbau- und Malerarbeiten mit 700 Mitarbeitern an 16 Standorten.
Ja, hallo liebe Chelsea. Es ist aus unserer Sicht ein Scheck zulasten Dritter, der ausgestellt worden ist, der bei uns doch auf einiges Unwohlsein stößt, weil es zwangsläufig dazu führen wird, dass selbst Betriebe, die es sich nicht leisten können, sich moralisch unter Druck gesetzt fühlen, diese Prämie entweder in einem Stück oder in mehreren Teilen im Jahr auszuzahlen, weil einfach die Belegschaft das möglicherweise erwarten wird als zusätzliche Entlastungsmaßnahme. Zusätzlich zu dem, wo wir gar nicht wissen, ob es zündet, nämlich die Senkung der Mineralölsteuer um 17 Cent. Das war also mein Standpunkt aus dem Nordwesten. Viele Grüße, hier sprach Tom Nitit und tschüss.
Alexander Fackelmann ist Eigentümer von Fackelmann Brands, ein international tätiges Unternehmen mit 2600 Mitarbeitern, das Produkte für Küche und Haushalt vertreibt. Hier sein kurzer Einwurf zur Debatte.
Wichtigster Reformpunkt für die Regierung wären Einsparungen, aber nicht weitere Geschenke. Wir brauchen endlich eine Regierung, die Economy First lebt.
Sarna Röser ist Unternehmerin, Beirätin bei der Deutschen Bank und Vizevorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung. Das hält sie von der 1.000-Euro-Prämie.
Also ehrlich gesagt halte ich davon gar nichts. Ich bin nur noch am Kopfschütteln. Wir haben aktuell alle 20 Minuten eine Insolvenz in Deutschland. Die Betriebe kämpfen ums Überleben und die Bundesregierung kommt mit der grandiosen Idee um die Ecke. Ihr dürft jetzt noch 1.000 Euro pro Mitarbeiter drauflegen. Freiwillig ist klar. Das klingt nach Entlastung. Es ist aber das Gegenteil. Der Staat wälzt seine Verantwortung auf uns als Unternehmer ab und das ist einfach nur eine Frechheit.
Thomas Bürkle ist technischer Geschäftsleiter bei der Bürkle und Schöck Elektroanlagen GmbH in Stuttgart.
Eine 1.000-Euro-Prämie ist für viele Betriebe im Moment nicht leistbar. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Bundesregierung hat die Betriebe bisher überhaupt nicht entlastet, sondern sie werden auch noch durch den Krieg mit höheren Energiekosten belastet. Daher ist das für viele nicht machbar. Das sieht man auch, dass viele Betriebe Entlassungen vornehmen müssen, besonders hier in Baden-Württemberg.
Sophia von Rundstedt ist Geschäftsführerin des führenden deutschen Outplacement- und Transformationsberatungsunternehmens, das ihren Namen trägt.
Ich halte die geplante Entlastungsprämie für eine Zumutung für mittelständische Unternehmen. Wir brauchen in diesen Zeiten bessere Rahmenbedingungen von unserem Staat, steuerliche Erleichterungen, Entbürokratisierung und keine weitere Belastung, indem hier Erwartungen geschürt werden, dass Unternehmen jetzt diese Prämie zahlen. Das halte ich für das völlig falsche Signal.
Wir stellen fest, diese Prämie klingt gut, sorgt aber für schlechte Laune bei Deutschlands Unternehmern. Statt Entlastung bedeutet sie für viele Unternehmen eine zusätzliche Belastung. Und ein Geschenk, das man großzügig vergibt, aber andere bezahlen sollen, das ist doch eigentlich gar kein richtiges Geschenk, oder? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Roderich Kiesewetter ist Oberst außer Dienst der Bundeswehr, CDU-Politiker und Mitglied des Deutschen Bundestags. Mit ihm spreche ich gleich über die Verflechtung der aktuellen Weltkonflikte und was das für uns bedeutet.
Dadurch, dass im Nahen und Mittleren Osten jetzt dieser Krieg sehr seltsam vom Zaun gebrochen wurde, stärkt es Russland, stärkt auch China.
Anne Schwedt analysiert für uns die Zahlen von Netflix und TSMC und wir lernen von einem fernen Land, wie das richtig geht mit der Digitalisierung. Nahost, Ukraine, Russland, die Krisen der Welt sind miteinander verknüpft, mehr denn je. Der Konflikt um die Straße von Hormus ist zum Sinnbild dafür geworden. Die Meerenge liegt geografisch weit weg, aber die Folgen spüren wir auch hier, spätestens an der Tankstelle. Über die Zusammenhänge, die geopolitischen Verwerfungen und die Konsequenzen für Deutschland spreche ich mit dem CDU-Sicherheitspolitiker und Bundeswehr-Oberst AD Roderich Kiesewetter. Seit 2009 sitzt er als Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Zuvor war er rund 30 Jahre bei der Bundeswehr. Heute ist er Obmann im Auswärtigen Ausschuss und einer der profiliertesten Sicherheitspolitiker Deutschlands. Er selbst war oft schon vor Ort in der Ukraine, um sich selbst ein Bild zu machen. Und auch als Autor meldet er sich zu Wort. Vor wenigen Wochen ist sein neues Buch erschienen mit dem Titel »Was wollen wir, was können wir? Deutschlands Rolle in der globalen Machtverschiebung«. Hören wir also rein, was Roderich Kiesewetter uns heute Morgen zu sagen hat. Guten Tag, Herr Kiesewetter.
Ich grüße Sie, Frau Speaker.
Herr Kiesewetter, der Bundeskanzler will Deutschland an einer Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen. Und klare Bedingungen sind auch dabei, wie ein internationaler Mandat. Was bedeutet dieser Schritt aus Ihrer Sicht und wie weitreichend ist er für die Rolle Deutschlands in dieser Krise?
Ich halte diesen Schritt für richtig. Und gerade noch rechtzeitig, denn die Bundesrepublik Deutschland hat schon 2016 in ihrem Weißbuch geschrieben, auch als große Handelsnation, dass wir auf die Freiheit der Seewege angewiesen sind. Und es war ja absehbar, dass der Iran die Straße von Hormuz sperrt. Somit hätten wir uns durchaus Gedanken machen können, wie wir dies lösen. Es gab ja auch Kollegen, die Vorschläge gemacht haben. Und ich bin froh, dass wir jetzt auch ins operative Handeln kommen.
Und was bedeutet dieses operative Handeln ganz konkret jetzt?
Das bedeutet, dass jetzt zunächst einmal in der Bundeswehr geprüft wird, welche Fahrzeuge verfügbar sind, was verfügbar ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es um Minensuchfahrzeuge geht. Vielleicht gibt es auch etwas Überwachung aus der Luft. Das wird jetzt sehr sorgfältig erwogen. Und dann wird das Kabinett darüber beraten. Dann wird es einen entsprechenden Antrag an den Bundestag geben. Aber die Voraussetzung von dem Ganzen, das hat der Bundeskanzler auch deutlich gemacht, ist ein Mandat der Vereinten Nationen oder etwas Vergleichbares, damit wir, weil wir als Deutschen Wert auf die regelbasierte Ordnung legen, auch eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage haben.
Sind wir die Einzigen, die darauf bestehen noch?
Wir sollten dies weiterhin tun, weil unser Markenzeichen Verlässlichkeit und Berechenbarkeit ist, währenddem die USA ja das Markenzeichen Unberechenbarkeit seit Trump haben. Und es ist auch für unsere Partner wichtig. Aber nicht handeln geht nicht. Es ist unser Krieg, weil wir als Handelsnation natürlich angewiesen sind auf das, was durch die Straße von Hormuz läuft. Und das sind Grundbestandteile für Dünger wie Schwefel. Es ist Helium für die Halbleiterindustrie. Es ist Aluminium. Es ist nicht nur Öl und Gas.
Wie stabil oder instabil ist diese Lage jetzt in diesem Moment? Also der Militäreinsatz Deutschlands wäre dann nach einer Beruhigung dieser kriegerischen Auseinandersetzung, ist auch, haben Sie auch erwähnt, Voraussetzung dafür. Aber wie sieht die Lage momentan aus?
Nun, die Lage ist sehr volatil, weil natürlich Russland den Iran unterstützt. Russland gibt dem Iran Zieldaten über amerikanische Positionen und Stellungen. Und auf der anderen Seite haben die USA die Sanktionen geliftet. Also Russland kann weiterhin Öl auf dem Weltmarkt verkaufen. Und somit finanzieren wir dadurch quasi die russische Unterstützung des Irans und den russischen Krieg gegen die Ukraine. Und deswegen wäre es gut gewesen, wenn wir Deutschen gesagt hätten, klar, wir sind bereit, uns zu engagieren. Wir erwarten aber von den Amerikanern, dass dann dafür die Sanktionen gegen russisches Öl wieder eingesetzt werden.
Ich glaube, was Sie da ansprechen, ist eben diese Verwobenheit zwischen der Lage im Nahen Osten und der Situation in der Ukraine und in Russland. Sie waren gerade einige Tage in der Ukraine. Was haben Sie da vor Ort erlebt?
Zunächst einmal waren die Menschen alle sehr erleichtert. Ich war im Großraum Kiew, dass die große Kälte vorbei ist. Allein das hat ein sehr entspanntes Gefühl gegeben. Aber wir sahen auch die Zerstörungen und vor allen Dingen auch, was das mit den menschlichen Seelen anrichtet, wenn sie dauerhaft in Kälte und Bedrohung sind. Und in den letzten Tagen gab es ja wieder furchtbar viele Tote durch die Angriffe. Das Zweite war ein Stolz darauf, dass die Ukraine es geschafft hat, die Golfstaaten zu überzeugen, die Drohnenfähigkeiten, die Drohnenabwehrfähigkeiten der Ukrainer zu nehmen. Es ist auch ein Geschäftsmodell, aber es ist auch ein Sicherheitsmodell. Die Ukraine ist jemand, die Sicherheit verbreiten, die Sicherheit liefern. Und das ist auch für uns Deutsche so wichtig. Und ein letztes, die Forderung insbesondere der USA auf Gebietsabtretung der Ukraine, das wäre so wie staatlich verordnete Vertreibung. Sie wollen nicht das Schicksal einiger hunderttausend Menschen in den Gebieten Donetsk und Luhansk aufgeben und durch Umsiedlungen quasi besiegeln. Also wir sollten auch wertschätzend damit umgehen, dass die Ukraine eben ihre Bevölkerung an ihren angestammten Orten halten möchte.
Wie schauen die Ukrainer momentan auch aus ihren Gesprächen auf die Situation im Nahen Osten eben, dass die USA ihren Fokus darauf legen momentan? Haben Sie in der Ukraine den Eindruck, dass sie von den USA noch mehr in Vergessenheit geraten sind als vorher?
Ich bin Ihnen dankbar für diese Frage. Das ist genau der Punkt. Sie fühlen sich in Vergessenheit geraten. Sie fühlen sich aber auch vernachlässigt und Sie fragen sich, was eigentlich das strategische Interesse der USA ist.
Das fragen wir uns doch alle, oder?
Ja, aber es ist eigentlich relativ klar und das wurde dann auch im Gespräch im Außenministerium, im Verteidigungsministerium und in einigen anderen Bereichen deutlich, auch mit Abgeordneten und auch in der Wissenschaft, die in der Auswertung dort der russischen Vorgehensweisen sind. Die Amerikaner verbreiten mit Witkow und auch mit Kushner russische Narrative, also Gebiete abzutreten. Die Amerikaner sehen sich als Vermittler zwischen NATO und Russland in dem 28-Punkte-Programm. Aber viel gravierender dadurch, dass im Nahen und Mittleren Osten jetzt dieser Krieg sehr seltsam vom Zaun gebrochen wurde, stärkt es Russland, stärkt auch China. Und China, Russland und Iran arbeiten zusammen. Das sind die engsten Verbündeten Russlands und auch Nordkorea im Krieg gegen die Ukraine.
War es also höchste Zeit, dass jemand da eingreift und diese Achse zwischen diesen Mächten zerstört? Ist das eine einmalige Chance gewesen und die USA haben das erkannt?
Die Amerikaner haben diese Chance nicht genutzt. Die Amerikaner haben auch andere Ziele als Israel. Israel steht extrem unter Druck durch den Iran. Der Iran erkennt das Existenzrecht nicht an und hat deswegen die nukleare Rüstung, deswegen die ballistischen Raketen mit großen Reichweiten und auch die, was sagen wir, Proxys, wie wir sie nennen, oder Kraken wie Hamas, Hezbollah und die Houthis. Und deswegen warnt Israel schon, ich habe das erste Mal 2011 erlebt, vor dieser Nuklearrüstung. Und unser politisches Ziel muss doch sein, dass der Iran das Existenzrecht Israels anerkennt, dass er die ballistische Bedrohung Israels und die nukleare Bedrohung einstellt und auch diese Proxys. Und die Amerikaner hätten die Chance gehabt, dies klarer zu formulieren, aber ihnen ging es letztlich nur um die Zerstörung der Marine und gewisser ballistischer und nuklearer Fähigkeiten. Aber sie verhandeln ja schon wieder, ob der Iran in 5 Jahren oder in 20 Jahren wieder nukleare Rüstung aufnehmen darf. Und wir vergessen bei all dem die geschundenen 85 Millionen Einwohner, wo über 40.000 getötet wurden im Januar und über 400.000 teilweise furchtbar verletzt, vor allen Dingen junge Menschen, die auf einen freien Iran und auf eine Befreiung gehofft haben.
Was ich mich bei der Situation im Nahen Osten frage, natürlich sind die USA der Hauptakteur noch neben dem Iran. Was passiert, wenn Donald Trump das Interesse an dieser Auseinandersetzung verliert, sei es durch innenpolitischen Druck? Was passiert, wenn der Druck auf den Iran nachlässt?
Also das ist ja das berühmte Taco-Syndrom, Trump always chickens out. Wir haben das im letzten Jahr schon gesehen, wo er unbedingt die heilige Zahl 12-Tage-Krieg haben wollte, als evangelikal-christliche Zahl, die ja ihren auch notwendigen Ruf in der christlichen Glaubensgeschichte hat. Aber es war eben nicht ausreichend. Und wenn das jetzt aufhört, dann ist die Straße von Hormuz immer noch nicht frei. Das ist ein Punkt. Und das andere ist, das Existenzrecht Israels ist immer noch bedroht. Und Iran, China und Russland arbeiten nach wie vor zusammen. Deswegen sollten die Bemühungen, die Vance in Pakistan gehabt hat mit diesen Verhandlungen, natürlich fortgesetzt werden. Aber es muss ein Ziel mit eingebracht werden, Anerkennung des Existenzrechts Israels. Und dazu kommt, dass wir alle merken, dass die Golfkooperationsstaaten, also die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und auch Saudi-Arabien und Bahrain und andere, dass sie erkennen, ihr Geschäftsmodell scheitert. Kaum Steuern, günstige Immobilienpreise, Finanzparadies, Einkaufs- und Urlaubsparadies. Da ist man in allergrößter Sorge, dass das noch bestehen bleibt. Und deshalb orientieren sich diese Länder in Richtung Ukraine. Und deswegen sieht die Ukraine das auch als Chance zu zeigen der Welt, dass sie konstruktiv in der Lage sind, Sicherheit zu geben und ihr Wissen denen, die noch an regelbasierten Ordnung Interesse haben, zur Verfügung zu stellen.
Ich würde den Blick gerne zurück in Richtung Europa schwenken. Wir merken natürlich, dass wir von der Krise in der Straße von Hormuz betroffen sind. Aber ist die Bedrohung durch den Iran noch direkter hier in Europa?
Ja, also da müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Im Jahr 2006 bis 2008 gab es die Überlegungen, Raketenabwehrstationen gegen den Iran einzurichten in Rumänien und später auch in Polen. Das fand eine Zeit lang statt. Rumsfeld hat dies damals gemacht und wir Deutschen hätten das gerne gemeinsam mit Russland gemacht, weil wir damals noch ein anderes Verhältnis hatten. Dass also die Zusammenarbeit zwischen Russland und NATO-Staaten gegen die iranische Bedrohung, die ja auch für Russland eine Bedrohung hätte sein können, koordiniert wird. Aber das hat sich eben alles geändert. Aber diese Bedrohung ist da, weil wir den Anflug der Raketen aus dem Iran auf Diego Garcia gesehen haben. 4000 Kilometer Reichweite. Und deswegen müssen wir uns auch darauf einstellen, dass nicht nur Kiew in der Reichweite ist, sondern auch Berlin oder München.
Wir merken ein sehr weitreichendes Thema. Wir haben im Nahen Osten angefangen und sind direkt bei uns zu Hause plötzlich. Vielen Dank, Herr Kiesewetter.
Die Welt ist klein und wir können sie gestalten.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Dort machen die großen Unternehmen weiter ihre Bücher auf und Anne Schwedt an der Wall Street schaut rein. Guten Morgen nach New York.
Guten Morgen, Chelsea.
Netflix hat neue Zahlen veröffentlicht. Wie läuft es für die Streamer aus Kalifornien?
Ja, für Netflix ist es auf dem Papier ein sehr starkes Quartal gewesen, aber die Börse schaut sehr skeptisch nach vorne. Deshalb fällt die Aktie nachbörslich trotzdem um rund 9%. Umsatz und Gewinn lagen klar über den Erwartungen. Die Erlöse stiegen um 16%. Der Nettogewinn sprang dank einem starken operativen Geschäft und der 2,8 Milliarden Dollar Abbruchgebühr für den geplatzten Warner Bros. Deal auf fast das Doppelte. Gleichzeitig hält Netflix aber an einer relativ konservativen Jahresprognose fest und warnt, dass die Contentkosten vor allem im ersten Halbjahr nach oben schießen, bevor sie dann erst in der zweiten Jahreshälfte wieder abflachen. Belastend wirkt zusätzlich die Nachricht, dass Mitgründer und Langzeitlenker Reed Hastings im Juni den Verwaltungsrat verlässt, was bei einigen Investoren Fragen nach der strategischen Richtung aufwirft. Operativ läuft aber weiterhin sehr viel richtig. Werbung soll 2026 rund 3 Milliarden Dollar bringen, also doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Preiserhöhungen und das Ende des Passwort-Sharings stützen den Umsatz und mit Live-Support und Videopodcasts steigert Netflix auch die Nutzung seiner Plattform. Aber die Mischung aus starkem Einmaleffekt beim Gewinn, hohen geplanten Ausgaben und vorsichtiger Prognose reicht dem Markt nicht. Die Story für die nächsten Quartale überzeugen die Anleger weniger als die Zahlen für das letzte Chelsea.
Auch TSMC hat Quartalszahlen veröffentlicht, der Halbleiter-Riese aus Taiwan. Kann die Firma weiter vom KI-Hype profitieren?
Ja, absolut. TSMC surft auf der KI-Welle und somit weiterhin voller Wucht. So stark, dass eher die Kapazitäten als die Nachfrage der Engpass sind. Der Gewinn ist im ersten Quartal um 58% nach oben gesprungen. Das vierte Rekordquartal in Folge. Klar auch über den Erwartungen. Treiber ist vor allem die Nachfrage nach Hochleistungschips für Rechenzentren und KI. Der Bereich High-Performance-Computing macht inzwischen 61% des Umsatzes aus. Das Management spricht auch von extrem robuster KI-Nachfrage und erwartet für 2026 einen Umsatzplus von über 30% mit einem weiteren Sprung im zweiten Quartal. Entsprechend zieht TSMC auch die Investitionen massiv an. Bis zu 56 Milliarden Dollar sollen dieses Jahr noch in neue Kapazitäten fließen. Bisher sieht auch der Konzern trotz Nahostkonflikt und Sorge um Helium oder Wasserstoff keine kurzfristigen Lieferkettenprobleme, weil er mehrfach Sourcing und Sicherheitsbestände aufgebaut hat. Also ja, TSMC profitiert weiter voll von dem KI-Boom, so sehr, dass 2026 eher ein ausverkauftes Jahr werden dürfte, in dem die Kunden mehr Chips wollen, als TSMC überhaupt liefern kann.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Während Deutschland noch an seinen Lücken im Mobilfunk arbeitet, ist Südkorea bereits 3 Schritte weiter. In dem Land hat man nicht nur überall Smartphone-Empfang, auch die Geschwindigkeit des mobilen Internets wird von den Nutzern gelobt. Im weltweiten Vergleich liegt Südkorea beim Internet-Tempo auf Platz 19, Deutschland dagegen nur auf Platz 59. Und bald heißt es in Südkorea, kostenloses Internet für alle. Verbindung zur digitalen Welt gilt für die Regierung mittlerweile als Grundrecht für die über 50 Millionen Menschen im Land. In Cafés, Restaurants, in Zügen, Bussen und Metros gibt's ohnehin überall kostenloses WLAN. Und ab Juni kommt noch was dazu, ein mobiles Basis-Internet im Freien, ganz ohne Bedingungen. Heißt, auch unterwegs ist man einfach online, überall. Die Zusammenarbeit zwischen der südkoreanischen Regierung und den Mobilfunkanbietern steht bereits. Nutzer sollten allerdings kein Highspeed-Internet erwarten, aber selbst das langsamste südkoreanische Netz ist etwa 6-mal schneller als das, was man in Deutschland bekommt. Ganz ehrlich, wenn man das so hört, merkt man vor allem eins, die Welt bewegt sich unterschiedlich schnell. Während in Südkorea Internet längst Teil der Grundversorgung ist, sind wir hier noch dabei, die Balance zu finden zwischen Ausbau, Regulierung und, nennen wir es mal, deutscher Gründlichkeit. Und ja, vielleicht ist das auch ein bisschen unser Ding. Wir bauen nicht immer am schnellsten, aber wenn, dann hält's. Trotzdem, die Idee, jederzeit und überall online zu sein, im Park, im Bus, auf dem Weg zur Arbeit, die hat schon was. Nicht als Luxus, sondern einfach als Standard. Und in diesem Sinne, wir bleiben neugierig, wir bleiben verbunden und falls es mal hackt, einfach mal kurz stehen bleiben. Manchmal hilft das ja.
내가 지금 이렇게 살고 있는 게 맞는가라는 생각이 들 때 하던 일을 멈추고 잠시 돌아봐 많은 일거리들은 연기와 함께 멀리 흘려보네 무감각해진 내 삶 색깔이 사라져가네 점차 아버지가 겪은 감정이 무엇인지
Ich wünsche Ihnen jetzt einen optimistischen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier die Pioneer Weekend Edition mit meiner Kollegin Aleph Doğan und am Sonntag hören Sie Jörg Thaddäus mit dem Wort zum Sonntag. Same time, same place.
모두가 자기도 모르게 조금씩 변해 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 하지만 예전 같았으면 좋겠단 말해 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 모두가 자기도 모르게 조금씩 변해 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 하지만 예전 같았으면 좋겠단 말해 말해 말해